Wir sprechen heute über ein denkbar unangenehmes Thema, nämlich über die globalen Kinderschänder-Netzwerke. Wir tun dies, weil wir darüber sprechen müssen. Wir müssen verstehen, dass ein weltweites Verbrechernetzwerk hier am Werk ist und dass diese dunkle Parallelwelt ein Grund ist, warum die Verbrecher weltweit weiterhin zusammenhalten. Warum ziehen die Entscheider immer an einem Strang? Warum sind sich Globalisten länderübergreifend einig? Ein Grund ist, weil sie miteinander verwoben an Verbrechen beteiligt sind, gemeinsam sozusagen mit drin hängen und gemeinsam geliefert wären, würde einer von ihnen fallen. Korruption, Betrug, illegale Kriegsführung, Erpressung, Folter, Pharmaverbrechen, Drogen. Und in diese Reihe, besonders abscheulich, fällt auch Pädokriminalität. Manche sind Täter, manche wurden gezielt hineingezogen und werden seither darüber erpresst. Aber das Netzwerk der Kinderschänder und die globalistischen Eliten, es ist ein Thema, über das wir berichten müssen, um zu verstehen, was weltweit geschieht. Halten Sie sich fest, diese Übersicht, diese Zusammenstellung heute wird Ihre Sicht auf die Dinge verändern. Als Vater mehrerer Kinder ist es für mich ein denkbar unangenehmes Thema. Es ist ein abscheuliches Thema. Es ist ein Thema, wo man nicht gerne hinsieht. Und hier geht es mir vermutlich wie Ihnen. Wir haben genügend Probleme und Verbrechen, auf die wir sehen müssen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, weil sie uns unmittelbar betreffen. Aber wenn man etwas von Pädokriminalität oder von Kinderschändern hört, dann wendet man sich angewidert ab und denkt sich, ich möchte nicht meine Seele auch noch mit diesem Schmutz belasten. Ich verspreche Ihnen, dass wir heute keine abscheulichen Details nennen werden, dass wir keine furchtbaren Bilder zeigen werden, aber wir wollen die Zusammenhänge zeigen und wir wollen ein Bewusstsein für das ganze Ausmaß dieses globalen Problems schaffen, denn es ist dieses Verbrechen nicht nur auf eine Region oder auf eine Stadt oder auf ein Land beschränkt, sondern es sind übergreifende, ja tatsächlich globalistische Netzwerke, die hier am Werk sind und die in einem gigantischen Ausmaß von unserer Welt Besitz ergriffen haben. Mit der Regierung Trump wird so manches durcheinandergewirbelt. Im Tagesrhythmus werden neue Dinge an die Oberfläche gespült, Organisationen werden zerschlagen, Daten werden veröffentlicht, geheime Akten werden öffentlich zugänglich gemacht. Und im Zuge dieses ganzen Chaos, dieses ganzen Wirbels, den Trump zweifelsohne verursacht, hat auch Elon Musk mit Jahresbeginn im Januar 2025 begonnen, in Großbritannien zu stochern. Er hat Keir Starmer, den Regierungschef von Großbritannien, frontal angegriffen, ihm vorgeworfen, er hätte Kinderschänder-Netzwerke gedeckt, Missbrauchsfälle im großen Stil über Jahre vertuscht. Und damit hat er in Großbritannien eine Diskussion losgetreten, die weit über die Insel England hinausgeht, weit über den britischen Raum. Weltweit wird jetzt plötzlich das Thema Kinderschändernetzwerke an die Tagesordnung gebracht. Nicht in den Mainstream-Medien, keine Angst, dort kommt es weiterhin nur in Randnotizen vor, sondern im Bereich der Aufklärer, der alternativen Medien, jener Kräfte, die die andere Seite zeigen wollen, die auch über Dinge berichten, die nicht ins Schema der Globalisten passen. Wir sehen in Großbritannien, dass dieser Fokus, den Elon Musk auf dieses Thema gelenkt hat, dazu geführt hat, dass die Briten nun sensibilisiert sind, dass sie nun neuen Schwung finden, um aufzustehen. Zehntausende gehen regelmäßig auf die Straßen, um die Aufklärung dieser alten Verbrechen, die beispielsweise mit dem Namen Rotherham verbunden sind, endlich einer Aufklärung zuzuführen, um die Verbrecher zu fassen und um vor allem zu verunmöglichen, dass dies weiter geschieht. Wir haben umfangreich berichtet, ich selbst berichte seit über 10 Jahren über die Gangs von Rotherham, die Pakistani-Gangs, aber das hat natürlich nie dazu geführt, dass eine breite Öffentlichkeit davon Notiz nahm. Zum einen waren die alternativen Medien vor einigen Jahren noch viel schwächer und Elon Musk mit seiner Millionenreichweite hat natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und durch dieses Öffentlichmachen dieser Fälle, wie gesagt, ist es in Großbritannien Thema und auch alternative Medien weltweit beschäftigen sich damit. In Großbritannien ist es ja nicht nur auf muslimische Pakistani-Gangs beschränkt, sondern die Netzwerke, sie reichen bis ins Königshaus hinein. Ich habe in meiner ersten Sendung 2025 umfangreich darüber berichtet und seither hat sich natürlich einiges getan. Elon Musk beispielsweise hat eine Liste mit Labour-Abgeordneten veröffentlicht, die also Parlamentariern, die in Kinderschänder und Pedo-Skandale verwickelt waren. Und erst vor wenigen Wochen wurde der ehemalige Labour-Parlamentarier Ivor Chaplin gefasst. Ihm wurde eine Falle gestellt. Er dachte, er würde auf der Straße verdeckt einen 15-jährigen Jungen kaufen, um ihn zum Missbrauch zu benutzen. Und das war eine Falle und es wurde mitgefilmt, wie er dann vor laufenden Kameras festgenommen wurde. Auch das hat gewirkt, wie noch einmal Öl ins Feuer zu gießen. Und daraufhin kam es eben zu sehr großen Straßenprotesten in Großbritannien. Wie es in Großbritannien weitergeht, werden wir sehen. Unterdessen hat die neue US-Regierung das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, noch bevor die US-Regierung überhaupt die Arbeit beginnen konnte. Donald Trump hat das Thema der vermissten Kinder angesprochen und Robert F. Kennedy Jr. hat es auch im Zuge der Anhörung vor dem Senat angesprochen. Bei der Senatsanhörung sprach er von 300.000 vermissten Kindern in den USA, die er nun beauftragt sein wird zu suchen, die Schicksale herauszufinden. Sehen Sie sich diesen Ausschnitt kurz an.
President Trump has personally spoken to me about locating those 300,000 children who disappeared over the last 4 years.
I don't think anybody has a fully accurate number, but it's hundreds of thousands, I agree.
And many of them we know have been sex trafficked. And childhood slavery, and it is a blight on America's moral authority, and we need to find those kids.
Sie haben in der Berichterstattung auch bei Auf 1 mitbekommen, dass die Südgrenze, also zu Mexiko, die Grenze der USA, ein großes Thema ist. Es geht hier um ein Einfallstor aus dem Süden, aus Mexiko in die USA. Hier geht es um Drogenhandel, hier geht es um Menschenhandel, hier geht es um jede Form von Kriminalität. Und ein großes Thema, das ist auch der Kinderhandel. Hier auch diese verschwundenen Kinder. Hier handelt es sich vielfach um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Dieses Phänomen haben wir auch in Deutschland. Dieses Phänomen haben wir in Österreich und ganz Europa. Ukraine ist vor allem ein wichtiges Thema, aber die Südgrenze zu Mexiko war hier eine Drehscheibe und mit der Grenzschließung versucht man diesen Nachschub für den Kinderhandel zu unterbinden. Es ist dort gelebte Praxis, dass in den südlichen Ländern in Südamerika, in Mexiko, Kinder auf der Straße gefangen werden, Familien entwendet werden, um sie dann über die Grenze nach Amerika zu bringen, um Nachschub für die perversen und kranken Kinderschändernetzwerke oder den Kinderpornohandel zu liefern. Welche Möglichkeiten gibt es, wo Kinder hier entwendet werden, um dort zugeführt zu werden? Wir haben auf der einen Seite tatsächlich die Missbrauchsnetzwerke, also wenn Männer, bevorzugt Männer, es ist ja nicht nur auf Männer beschränkt, aber bevorzugt Männer Kinder missbrauchen wollen, dann werden die im Darknet und über geheime Netzwerke bestellt und sie können sich dann Zugang zu diesen Kindern verschaffen, indem sie gewisse Preise bezahlen. Es gibt ein Netzwerk der Kinderpornos im Internet. Ich werde dazu heute noch mit dem ehemaligen Polizeichef Uwe Kranz sprechen, der hier umfangreiche Erfahrung in der Recherche hat. Aber tausende Nutzer sind jede Minute online und durchsuchen das Internet auf perversen Darstellungen, verbotenen Darstellungen von Kindern und sexuellen Missbrauch. diese Nachfrage, diese kranke Nachfrage, sie muss bedient werden, diese Filme und diese Fotos, sie müssen ja wo produziert werden, dazu benötigt man Kinder. Also hier ein unglaubliches Netzwerk, eine unglaubliche Produktionsindustrie. Dann gibt es den rituellen Missbrauch und es gibt auch den Missbrauch über die Pharmaindustrie, dass beispielsweise Menschenversuche an Kindern durchgeführt werden. Anthony Fauci steht hier im Verdacht. Ihm wurde mehrfach vorgeworfen, dass er in Kinderheimen Kinder, deren Obsorge nicht geklärt ist, also meist Waisenkinder, missbraucht haben soll für diverse Pharmaexperimente. All das sind Spielarten dieser Missbrauchsszene. Und ein Punkt, der besonders wichtig für unsere Betrachtung ist, sind die sogenannten Honigfallen, also ein Honeypot. Das bedeutet, hier hat sich ein Netzwerk organisiert, das beispielsweise prominente Personen wie Hollywood-Stars, Politiker, Musiker, einflussreiche Banker in diese Honigfalle lockt, ihnen schmackhaft macht, kommt doch einmal zu uns in den Club, hier ist eine exklusive Runde und hier machen wir eine Party und auf dieser Party werden dann Verbrechen begangen. Ob das nun das Zuführen von minderjährigen Hostessen ist oder von Kindersexsklaven oder ob es zu noch brutaleren Verbrechen kommt oder ob es Drogenmissbrauch gibt oder ob tatsächlich dort auch satanische Rituale durchgeführt werden. In jedem Fall werden viele prominente Personen in solche Honigfallen gelockt, um sie dann über diesen Umweg zu erpressen und für den Rest ihres Lebens gefügig zu halten. Es steht im Verdacht, dass beispielsweise der Rapper Didi eine solche Honigfalle aufgestellt hat. Im ganzen Haus hatte er Überwachungskameras und die exzessiven Partys. Es gibt viele Gerüchte, es gibt viele Bilder, aber die Akten, sie sind nach wie vor geheim. Ein ähnlicher Fall ist der Fall auf der Insel von Epstein. Dazu haben wir einen kleinen zusammenfassenden Einspieler vorbereitet.
Hatte man das Thema Kindesmissbrauch in Europa zuvor fast ausschließlich mit der katholischen Kirche in Zusammenhang gebracht, ließ der Fall des belgischen Kinderschänders Marc Dutroux plötzlich ein Netz aus politisch einflussreichen Pädophilen und Geheimdiensten dahinter durchscheinen. So konnte dieser, obwohl vorbestraft, jahrelang von der Polizei unbehelligt agieren. Auch kamen im Rahmen der Ermittlungen gegen ihn 27 Zeugen unter fragwürdigen Umständen ums Leben. Eine mögliche Erklärung hierfür bietet die Aussage des ehemaligen DDR-Geheimdienstoffiziers Vanya Götz. Laut ihm soll Dutroux zumindest zeitweise im Auftrag der Stasi gehandelt haben, die einflussreiche Persönlichkeiten in Westeuropa möglicherweise jahrzehntelang mit Hilfe von Kinderpornografie erpresste. Wenige Jahre später und nach Überführung der Stasi-Akten in die USA begegnet uns dort ein ganz ähnliches Muster anhand der Person Jeffrey Epstein. Mit Hilfe einflussreicher Personen wie dem Unternehmer Leslie Wexner wird er in Windeseile zum Milliardär und Mitglied höchst einflussreicher Gremien wie der Trilateralen Kommission und dem Council on Foreign Relations. Gemeinsam mit seiner Gehilfin Ghislaine Maxwell beginnt er, mächtige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur zu ködern, um sie anschließend mit Hilfe heimlich erstellter Filmaufnahmen beim Sex mit Minderjährigen auf seiner Privatinsel zu erpressen. Und trotz eines 13-monatigen Gefängnisaufenthalts wegen Vergewaltigungsvorwürfen sehen die US-Geheimdienste seinem Treiben noch weitere 13 Jahre zu. 2019 kommt er schließlich endgültig hinter Gitter. Knapp einen Monat später begeht er in seiner Zelle angeblich Selbstmord. Seine Gehilfin, Tochter des dubiosen Medienmoguls Robert Maxwell, ist seit 2020 in Haft. Zu den Opfern der beiden zählen laut Flugliste von Epsteins Flugservice Lolita Express unter anderem Prince Andrew, Bill Gates und Bill Clinton. Bisher ist nicht bekannt, in wessen Auftrag Epstein agierte, wer seine Opfer sind und was diese für ihn tun mussten. Der zukünftige FBI-Direktor hat zugesagt, alle diesbezüglichen Akten freizugeben, während Showgrößen in den USA bereits vor neuerlichen Sexenthüllungen im Fall P. Diddy, dem schwarzen Epstein, zittern.
Es steht also im Raum, dass Epstein und seine Mittäter diverse Prominente und Politiker erpresst haben mit den Inhalten, die auf dieser Insel geschehen sind. Und ganz spannend wird es jetzt auch, wenn die neue Regierung in Aussicht stellt, dass diese Epstein-Akten auch öffentlich zugänglich gemacht werden, dass die sogenannten Listen abgearbeitet werden und dass es zu Strafverfolgungen kommen soll. Das könnte eine Schlüsselstelle sein, um das internationale pädophilen Kriminalitätsnetzwerk auszuheben. Während der Senatsanhörung zur Bestätigung des neuen FBI-Direktors, nämlich Cash Patel, sagte die republikanische Senatorin Marsha Blackburn, dass sie sich seit Jahren mit dem Fall Epstein befasst und dass sie eine Herausgabe der Unterlagen mehrfach gefordert hat und diese Akten aber bis heute nicht bekam. Und sie fragte Patel direkt, werden Sie mit mir in dieser Angelegenheit zusammenarbeiten, damit wir wissen, wer mit Jeffrey Epstein beim Aufbau dieses Sexhandelsrings zusammengearbeitet hat. Und Patel antwortet klar mit dem Wort absolut. Er stellt also in Aussicht, dass der neue FBI-Direktor alles tun wird, um diese Akten öffentlich zu machen. Das birgt Sprengkraft. Wenn dies geschieht, bleibt kein Stein auf dem anderen. Ich werde jetzt mit dem Autor und Publizisten Guido Krantz sprechen. Er hat im Auf 1 eigenen Pionierverlag publiziert und er hat viele Bücher geschrieben zum Thema Kinderschänder-Netzwerke, pädokriminelle Netzwerke. Er recherchiert seit vielen Jahren zu diesem Thema und publiziert auch in dieser Angelegenheit. Er kann als wahrer Fachmann in diesem schrecklichen Bereich angesehen werden und ich werde ihn jetzt zuschalten. Ich spreche mit ihm hier über eine Videokonferenz.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1. Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ja, sehr geehrter Herr Krantz, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich steige gleich unvermittelt mit der ersten Frage ein. Wie verbreitet ist aufgrund Ihrer Recherche der Kindersexhandel?
Der sogenannte Kindersexhandel ist ein globales Problem, ein globalistisches Problem, ein geopolitisches Problem. Sexhandel gibt es weltweit, in allen Ländern, allen Nationen, überall. Heute werden noch Milliarden mit dem Handel von Minderjährigen, ob Mädchen oder Jungen, verdient global. Wie gesagt, alle Länder sind davon betroffen. Die Opfer selbst gibt es natürlich auch in den sogenannten Dritte Weltländern, in denen überwiegend auch Kinder rekrutiert werden, um sie beispielsweise auch in den Nahen Osten oder nach Westeuropa oder in die USA oder auch nach Asien zu verbringen. Meine Recherchen haben eindeutig auch belegt und ergeben, dass natürlich auch viele Europäer, auch viele Deutsche, gerade in solche Länder reisen, um Kontakte zu Kindern zu bekommen, um sie missbrauchen zu können, weil in diesen Ländern die Gesetzgebung teilweise ganz anders aussieht wie hierzulande oder auch in anderen Ländern. Also, wie gesagt, Kindersexhandel ist ein globales Problem, global verbreitet. und betrifft nicht nur einzelne Länder.
Sie beschäftigen sich schon seit mehr als 30 Jahren mit diesem Thema. Wie hoch schätzen Sie die Zahl der Opfer weltweit? Sind das Tausende, Zehntausende oder sogar Hunderttausende Kinder, die hier zu Opfern werden?
Die Zahl der Opfer von Kindersexhandel kann man nicht genau eingrenzen. Für verschiedene Länder gibt es einzelne Zahlen, aber die hier zu nennen wäre meines Erachtens unseriös, weil es alles nur die Spitze des Eisberges ist, die offiziellen Zahlen. Interessant wären natürlich die inoffiziellen Zahlen. Und die sind so nicht zu eruieren. Die wahre Kind, das sogenannte Frischfleisch, wie die Pädophilen, ich sage die Kinderschänder, auch wenn das politisch heutzutage nicht mehr korrekt ist, sind es für mich Kinderschänder, scheuen sich nicht davor, alles möglich zu machen, um an diese wahre Frischfleisch, so wurde es mir in meinen oder bei meinen investigativen Recherchen von den Tätern immer wieder gesagt, so werden die Jungen und Mädchen auch bezeichnet. Sie scheuen sich nicht alles möglich zu machen, um an diese kleinen Kinder zu kommen.
Warum bleibt Kindesmissbrauch oder Kindersexhandel, der in vielen Fällen über mehrere Jahrzehnte stattfindet, so lange unentdeckt?
Kindersexhandel, Kindesmissbrauch ist, wie gesagt, global und nicht nur in allen Gesellschaftsschichten anzutreffen, in allen Ländern anzutreffen, sondern auch in allen Religionen und Weltanschauungsgruppierungen. Also es gibt nichts, wo man sagen kann, das ist irgendwie davon ausgenommen. Nehmen Sie nur mal die katholische Kirche, was in den letzten Jahren zu diesem Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche alles hochgekocht wurde. Auch das nur die Spitze des Eisberges. Und ja, wie die Täter sich gegenseitig geschützt haben oder versetzt wurden und damit auch einer, in Anführungszeichen, weltlichen Strafe entgingen. Einer Strafverfolgung im Sinne der, in Anführungszeichen, herkömmlichen Verfolgung durch die Justiz oder die Ermittlungsbehörden ist in den meisten Fällen fast unmöglich. Wir wissen aus zurückliegenden Fällen, ob das beispielsweise der Fall Marc Dutroux ist oder der Fall Jimmy Savile oder auch der Sachsensumpf in Deutschland oder viele andere Beispiele, dass in diesen Kindesmissbrauch oder in diesen Kindersexhandel auch Behörden, sprich Polizeibehörden und auch Geheimdienste involviert sind. Nein, nein, ich möchte nicht sagen, dass das überall der Fall ist. Nein, überhaupt nicht. Aber es gibt diese Beispiele, in denen die Geheimdienste oder die Polizei und Justizbehörden mitgemacht haben, um sexuellen Missbrauch zu vertuschen oder aber selber daran beteiligt waren. Mir ist wichtig zu betonen, dass es nicht allgemein zu verstehen ist, sondern einfach nur in verschiedenen Fällen, beispielsweise im Fall Jimmy Savile oder auch Marc Dutroux, aber auch in anderen Fällen. Aus diesem Grund ist es in verschiedenen Fällen sehr, sehr schwierig, den Tätern habhaft zu werden. Und wenn dann doch, sind es oftmals nur Bauernopfer. Die tatsächlichen Drahtzieher bleiben zumeist im Hintergrund. Und das ist das Problem, das wir allgemein haben, wenn es um organisierten Kindesmissbrauch oder um organisierten Kindersexhandel geht. Es ist nicht einfach nur so, dass man die einfach mal so hops nimmt. Das ist völlig unmöglich, zumal es auch oftmals eine politische Komponente gibt, wo Politiker mit involviert sind in Einzelfällen.
Ja, das Ausmaß, wie bereits eingangs heute angekündigt, es ist gigantisch. Und wir sehen hier eine Spielart des Globalismus, des globalen Verbrechersyndikats, es ist so sinntypisch, dass der Globalismus auf einem Prinzip aufbaut. Er destabilisiert Regionen, beispielsweise die Ukraine, und durch eine gezielt herbeigeführte Destabilisierung, also die bestehende Ordnung, wird aus den Angeln gehoben, es wird Chaos geschaffen, eine Region wird nahezu unregierbar und dann reitet die gesamte Mafia des Globalismus ein und betreibt das, worauf der Globalismus ausgerichtet ist, nämlich Ausbeutung und Aussaugung von Ressourcen. Das ist in der Ukraine, sind das Bodenschätze, das sind Goldreserven, das ist Humankapital im weitesten Sinne, das ist das Geschäft mit dem Wiederaufbau und das ist sehr im sehr starken Ausmaß auch der Menschenhandel. Denn Zehntausende Frauen und Kinder werden aus der Ukraine verbracht und werden dann entsprechenden Netzwerken zugeführt. Hier geht es um Zwangsprostitution, hier geht es beispielsweise auch um das Thema Leihmütterschaften oder Babyhandel. Hier geht es auch darum, dass eben eine relevante Anzahl an Kindern und Minderjährigen eben Zwangsprostitution und Kinderschändernetzwerken zugeführt werden. Es geht bis zu Organhandel und das ist das Wesen des Globalismus, dass man sich nimmt, was man bekommen kann, das weggerafft und weggesaugt wird in Heuschreckenmentalität. Was irgendwie zu bekommen ist und dann hinterlässt man verbrannte Erde, man hinterlässt dann zerstörte Regionen und das ist ein Zusammenhang, der mir eben auch wichtig war in diesem Thema, unabhängig jetzt des Kinderschänder-Themas auch einmal hier in diesem Zusammenhang anzusprechen. Das globale Netz der Kinderschänder, es gibt Schätzungen, wie viel Umsatz jährlich mit diesem Verbrechen gemacht wird. Eine Doku des Senders N24 sprach von 300 Milliarden Umsatz pro Jahr.
Der Missbrauch an kleinen Kindern ist traurige Normalität. Der Umsatz der Kinderschänder wird auf weltweit 300 Milliarden Euro beziffert. Davon allein rund 1 Milliarde in Deutschland.
Das, was Deborah und Robert aussagen, die Beschreibung der Morde an den Kindern, im Fall Deborah vor einer Kamera, das ist nichts anderes als das, was man als Snuff-Video bezeichnet. Ein Snuff-Video ist ein Film, in dem ein Kind umgebracht wird, nachdem es gefoltert oder sexuell missbraucht wurde, bis es schließlich stirbt. Das ist ein Snuff-Video. Für wen es bestimmt ist, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe noch nie eines besessen und das ist um Gottes Willen auch nicht mein Wunsch. Aber was man wissen muss und was sehr wichtig ist, diese Filme sind der Antrieb eines parallel existierenden Marktes, der offensichtlich dank eines reichen Publikums funktioniert. Die Menschen, die sich in Anführungsstrichen so ein Programm kaufen können, sind sehr reiche Leute.
300 Milliarden Umsatz pro Jahr und das vor einigen Jahren. Die Dunkelziffer, sie könnte noch viel höher liegen und die angesprochenen abartigen verbrecherischen Videos. Es tun sich Abgründe auf in die Tiefen des menschlichen Zusammenlebens. Es ist mit Worten nicht zu beschreiben, wie krank und wie bösartig Menschen sein müssen, um sowas sehen und konsumieren oder tun zu wollen. Es fehlen mir an dieser Stelle, und das kommt nicht oft vor, Sie merken es, es fehlen mir tatsächlich die Worte. Ich möchte nun einen kurzen Abriss machen anhand von bekannten Fällen, um uns das Ausmaß bewusst zu machen. Viele der Fälle haben Sie schon einmal wo gehört, aber wenn wir das so komprimiert zusammennehmen, dann merken wir, dass es ein Thema ist, das längst den Ausnahmezustand hervorrufen hätte müssen. Wir beginnen mit einem der bekanntesten Fälle. Der Fall Dutroux in Belgien brachte das Thema Kinderschänderringe erstmals ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Marc Dutroux war ein belgischer Mörder, Sexualstraftäter und Kinderschänder. Er wurde 2004 zu lebenslanger Haft verurteilt. Bis Mitte der 1990er Jahre entführte und missbrauchte er zumindest 11 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 19 Jahren sexuell und ermordete einen seiner Komplizen und zwei von ihm entführte Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren. Zwei entführte 8-jährige Mädchen verhungerten eingesperrt, während er im Gefängnis war. Die eklatanten Ermittlungsfehler, mysteriösen Todesfälle unter Zeugen und anderen Prozessbeteiligten sowie Unstimmigkeiten beim Gerichtsverfahren gaben Anlass zu Spekulationen. Dutroux sei Teil eines internationalen Kinderschändernetzwerks gewesen. Und ich möchte Ihnen hier einen kurzen Ausschnitt aus der ZDF-Doku Dutroux und die toten Zeugen aus dem Jahr 2001 zeigen. Dieser Ausschnitt thematisiert sehr gut, was hier geschehen ist. Warum versterben so viele Zeugen? Warum werden Beteiligte abgezogen, werden Ermittler abgezogen? Dazu komme ich jetzt dann noch genauer im Zuge meiner Interviews, die wir heute noch führen werden. Das sehen wir uns noch genauer an. Zuvor noch ein kurzer Abriss von prominenten Fällen, um Ihnen, wie gesagt, zu verdeutlichen, wie viele Fälle auch öffentlich dokumentiert sind. Wir steigen ein mit dieser Headline aus dem Jahr 2010, Leiden ohne Ende. Es geht darum, dass die Elite Portugals verstrickt ist in einen furchtbaren Misshandlungsskandal. In Lissabonner Kinderheimen wurden systematisch Kinder missbraucht, und zwar eben von der High Society, von der Obrigkeit in Portugal. Oder Fall 2, Pädophilenskandal in Marokko. Hier soll über Jahre hinweg in Marrakesch am Jetset sozusagen die High Society der Welt eingeflogen sein, um sich dort Kinder zu besorgen. Und hier gehen die Verstrickungen bis ins Königshaus, weil auch Pädophile begnadigt werden sollten. Also hier wieder ähnlich wie in Großbritannien, über die abgehobene Elite bis hin ins Königshaus reichen die Verstrickungen. Aber nicht nur Portugal, auch in Frankreich geht es seit vielen Jahren rund und Fälle werden bekannt. Der Albtraum von Angers. Im größten Missbrauchsprozess in der Justizgeschichte Frankreichs müssen sich ab heute 66 Angeklagte verantworten. Sie sollen jahrelang an ihren Kindern sich vergangen haben oder sie an Kinderschänder vermittelt haben. Also die Eltern haben an Kinderschändernetzwerke vermittelt und die Ermittlungsergebnisse, sie sind so grausam, dass die Geschworenen psychologische Betreuung benötigen, dass in Frankreich 2005, 2021 Missbrauchsskandal in Frankreich weitet sich aus. Pädophile, sexuelle Gewalt in der Familie, Nötigung, bekannte Franzosen verwickelt. 2014 in Großbritannien wieder einmal die Elite verwickelt, also die Stars, die Politiker, sie sind verstrickt. Also nicht nur aktuell im aktuellen Skandal in Großbritannien, sondern auch in diesen Schlagzeilen 2014. Hier der, sogar der Geheimdienst mit erwähnt, MI5, vermisste Kinder und die britische Elite versinkt im Abgrund der Schande. In Großbritannien ebenfalls sehr bekannt, diese Schlagzeile aus dem Jahr 2008, die Missbrauchsfälle auf Jersey. Es war grausam, sadistisch, einfach die Hölle. Im Kinderheim in Jersey wurden Kinder fast täglich vergewaltigt und es wird von Tätern gesprochen, wie etwa von der Bestie von Jersey, der als Weihnachtsmann verkleidet ins Kinderheim kam, um dann die Kinder brutal zu vergewaltigen, zu misshandeln, zu quälen. Im zugemauerten Keller vermutete die Polizei ein Massengrab. In der portugiesischen Kirche, auch dort gibt es Vorwürfe, ein relativ aktueller Artikel aus dem Jahr 2023. Katholische Geistliche haben laut einer unabhängigen Untersuchungskommission seit den 50er Jahren fast 5000 Minderjährige missbraucht. Tausende Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche Portugals. In Spanien, die Kirche erschüttert 2023 Hunderttausende Missbrauchsopfer möglich. Untersuchung in der spanischen Kirche, das soeben war Portugal, die Kirche, jetzt spanische Kirche. Mehr als 200.000 Minderjährige könnten in der Kirche, also Spanien, sexuell missbraucht worden sein. Das Gleiche spielt sich ab in Frankreich. 330.000 Missbrauchsopfer in der Verantwortung der katholischen Kirche, Kirche in Frankreich. Und in Großbritannien etwa musste ein Oberhaupt der Kirche zurücktreten. Church of England hat den Missbrauch vertuscht. Also kein Phänomen, das nur auf den Vatikan beschränkt wäre, kein Phänomen, das nur auf deutsche Kirchen oder österreichische Kinderheime beschränkt wäre. Auch, wie gesagt, jetzt Beispiele aus Frankreich, Großbritannien, Spanien, Portugal. Tausende Missbrauchsfälle an irischen Schulen. Auch dort soll es sexuelle Gewalt gegeben haben, in der Obhut religiös geführter Schulen. Und auch die US-katholische Kirche mittendrin, statt nur dabei. Zehntausende Kinder in Australien missbraucht und ein paar Beispiele für Prominente, die in Sex- und Kindermissbrauchsfälle verwickelt sind. Hier Lord Jenner, ein britischer Labour-Abgeordneter, perverse Umtriebe, es waren pädophile und Kinderschänder-Umtriebe, denen sich dieser Mann ausgesetzt sah. Wie gesagt, Elon Musk veröffentlicht eine Liste mit Dutzenden Labour-Abgeordneten. Und hier im Bild früherer Obama-Mitarbeiter, es handelt sich um Rami Shai. Er arbeitete im US-Finanzministerium in der Regierung Obama. Er arbeitete auch mit Hillary Clinton zusammen und er beriet das Weiße Haus passenderweise in der Beurteilung von Terrorismusfinanzierung durch Al-Qaida und Taliban, also Islamextremismus-Experte, und arbeitete in dieser Angelegenheit auch mit der NATO zusammen. Und dieser Mann tappte in einer Falle, weil er aus den USA ein 9-jähriges Mädchen bestellt hatte in Großbritannien. Er wollte nach Großbritannien reisen, um dieses 9-jährige Mädchen zu vergewaltigen, das bestellte er im Internet. Sein Pech war, dass er damit Ermittlern des FBI auf den Leim gegangen war und er wurde gefasst. Aber nur als Sittenbild und dann auch noch ein bekanntes deutsches Beispiel. Die Nichte des Schauspielers und Regisseurs Maximilian Schell packte aus und berichtete, dass sie von ihrem Onkel sexuell missbraucht wurde als minderjähriges Mädchen. Aber nicht nur die katholische Kirche ist betroffen, das betrifft auch andere Religionsgemeinschaften. Bei Auf1 berichteten wir erst unlängst über eine Razzia bei der ultraorthodoxen jüdischen, bei einer ultraorthodoxen jüdischen Sekte, die mit Kindern gehandelt hatte. Im Dezember letzten Jahres 2024 hier eine Schlagzeile, rund 160 Kinder von einem jüdischen Sektengelände in Guatemala gerettet. Dort wurden die Kinder gehalten wie Tiere, sie wurden zwangsverheiratet, Kindesmisshandlung, Vergewaltigung. Und natürlich werden bei solchen Kreisen die Kinder auch anderen pädokriminellen Netzwerken zugeführt. In Italien beispielsweise eine Schlagzeile, Missbrauch in jesuitischer Jugendbewegung, oder spanischer Jesuitenpater wurde in Bolivien festgenommen, weil auch er in einen Kinderschänderring verwickelt war. Und auch die Zeugen Jehovas haben hier Fälle, die nach außen dringen, trotz aller Geheimhaltung, aus dem Jahr 2022 eine Headline. Und eine ganz bekannte Sekte, über die auch Filme gedreht wurden, die Colonia Dignidad, systematisches Halten von Kindern, brutale Vergewaltigungen, Folter an der Tagesordnung gestanden. Das, wie gesagt, einfach ein Rundumschlag, um sich das Ausmaß zu verdeutlichen. Ihr könnt wahrscheinlich jetzt noch Stunden weitermachen. Wir haben hier nur einen Teil der Recherchen ausgewertet. Das sind Fälle, die offen daliegen. Das sind Fälle, die bekannt sind. Das sind international bekannte, erschreckende Fälle. Wenn wir uns ansehen, 330.000 Opfer in Frankreich, 200.000 Opfer in Spanien, alleine in der Obhut der Kirche. Das sind vollkommen verrückte Ausmaße. Und zum System, zur Systematik dieser Netzwerke möchte ich jetzt im Anschluss mit zwei Personen sprechen, die sich intensiv damit beschäftigen. Zum einen der Buchautor Werner Reichel aus Wien, der ein Buch zu diesem Thema Kinderschändernetzwerke geschrieben hat, und zum ehemaligen Polizeichef Uwe Kranz, der sich seit 50 Jahren dem Kampf gegen Pädokriminalität verschrieben hat. Er hatte das jahrzehntelang beruflich gemacht und jetzt in der Rente kämpft er weiter für Kinderrechte und gegen Kinderschändernetzwerke. Wir starten mit Werner Reichel und werden dies als unser erstes Interview nun beginnen. Ich hole mir jetzt Werner Reichel in die Leitung. Ja, sehr geehrter Herr Werner Reichel, Sie haben das Buch geschrieben, Das Netzwerk der Kinderschänder, Politik, Macht und Pädophilie in Österreich. Sie haben sich umfangreich mit diesem unangenehmen Thema beschäftigt und Sie beschreiben ein Muster in diesem Buch, das ist mir gleich aufgefallen, dass nämlich sehr oft nur Einzeltäter verhaftet werden und dass die Ermittlungen nicht weitergeführt werden und dass es eben dann keine Rückschlüsse auf Mittäter gibt. Können Sie vielleicht dies eingangs beschreiben?
Ja, also wenn man sich die österreichische Kriminalgeschichte anschaut, bei sehr vielen Fällen, es hat ja in Österreich leider Gottes schon viele Fälle von Pädophilie und zwar von systematischer, institutionalisierter und organisierter Pädophilie gegeben. Und da ist eben dieses Muster erkennbar. Also ganz, wenn man beginnt bei den schrecklichen Vorfällen in der Stadt Wien, bei den Kinderheimen, die bekannt waren, vor allem das Heim am Wilhelminenberg wurde da bekannt, wo Kindesmissbrauch über Jahrzehnte, muss man sagen, also von den 50er Jahren bis in die 70er Jahre hinein begangen worden ist, das auch von den Institutionen und auch von den Medien weitgehend bekannt, was in diesen Heimen passiert. Und es ist eigentlich immer unterdrückt worden und eigentlich aufgearbeitet, zumindest halbherzig, wirklich aufgearbeitet wurde es nie, wurde dieser Fall dann erst, als alle Verbrechen schon verjährt waren, dann in den 2010er Jahren, ich glaube so ab 2011, wenn man sich anschaut, bei diesen systematischen Verbrechen, wo es wirklich tausende Opfer gegeben hat, hat es keine einzige Verurteilung gegeben, keinen einzig namentlich bekannten Täter. Also man hat wirklich da dieses ganze Netzwerk unter den Teppich gehalten, sowohl von politischer Seite als auch von medialer Seite. Und es wurde nie irgendjemand, weder juristisch noch sonst, irgendwie zur Rechenschaft gezogen. Und das ist ein Muster, das sich durch viele, viele Fälle in Österreich zieht. Ein sehr bekannter Fall war natürlich auch der Fall des Otto Mühl. Das war diese Kommune, wo da bis zu 600 Leute im Burgenland am Friedrichshof gelebt haben. Und auch hier haben wir das Muster wieder, dass eigentlich nur der Otto Mühl selbst dann für diese Taten verurteilt worden ist. Der wurde quasi, das war der Einzige, der in dieser Kommune nach Darstellung offensichtlich Kindesmissbrauch begangen hat, was natürlich auch so nicht stimmen konnte. Ein ganz berühmter Fall ist natürlich die Natascha Kampusch, einer der bekanntesten Kriminalfälle Österreichs, wo interessanterweise sich die Staatsanwaltschaft von Anfang an darauf festgelegt hat, dass der Herr Brückl der Täter ein Einzeltäter war. Und man hat nie in eine andere Richtung ermittelt, obwohl es hier hunderte und wirklich hunderte, muss man mittlerweile sagen, Hinweise auf Mittäter gegeben hat. Hat man von Anfang an wirklich versucht, den Fall möglichst schnell zu beenden. Es war sehr elegant, das Entführungsopfer war frei, der Täter tot, Fall abgeschlossen. Und obwohl es da viele Muster gegeben hat und es eigentlich ziemlich offensichtlich war, dass es mit Komplizen und Hintermänner gegeben hat, hat es keinerlei Interesse gegeben von Behördenseite und auch von der Politik, zumindest von gewissen politischen Kreisen, nämlich von den Linken, hier Aufklärung zu schaffen. Und vielleicht auch einer der jüngsten Fälle, wo das sehr ähnlich war, der Fall Teichtmeister, wo zigtausende Dateien und Material gefunden worden ist. Und das ist normalerweise, wenn man sich mit solchen Fällen auseinandersetzt, ist das immer so ein Jackpot für Ermittler. Das heißt, das ist die Ausgangslage, wo man dann Netzwerke an Pädophilen, an Verteiler und Produzenten etc. aufdeckt. Nicht so im Fall Teichtmeister, das wurde von Anfang an so als hatte keinerlei Kontakte zu anderen Pädophilen, hatte nichts getauscht etc. Also er wurde als Einzeltäter dargestellt und es gab ganz offensichtlich keinerlei Interesse daran, irgendwelche Hintermänner aufzudecken. Also das ist wirklich ein Muster, ich gebe noch andere Beispiele, aber das sich wirklich durch alle Fälle durchzieht. Man ist sehr froh, wenn man ein Bauernopfer findet und man versucht da wirklich diese Netzwerke unter den Teppich zu halten.
Ja, der Fall Teichtmeister tatsächlich eine besondere Auffälligkeit. Wir haben das bei Auf 1 sehr umfangreich thematisiert. Seine Verstrickungen in die Wiener Freimaurerei. Es hat hier sofort den Verdacht gegeben, dass er eben von mächtigen Kreisen beschützt wird. Ich habe unmittelbar danach auch mit der Nationalratsabgeordneten Susanne Fürst ein Interview geführt. Auch sie konnte es natürlich nicht ausschließen, dass hier Teichtmeister beschützt wurde und drückte ihre Sorge über dieses Urteil aus, weil es ja auch eine falsche Signalwirkung ist. Und können Sie sagen, ob jetzt weiter im Fall Teichtmeister ermittelt wurde, obwohl so viele Daten gefunden wurden? Ging das noch weiter oder wurden die Ermittlungen eingestellt?
Also das weiß ich, also meines Wissens ist das jetzt abgeschlossen, da passiert jetzt nichts mehr, eben obwohl das natürlich absurd ist, wenn man so viel Material gefunden hat, also wo man dann natürlich wirklich weitreichende Ermittlungen anstellen könnte. Aber ich glaube, man hat ja während des ganzen Prozesses, man hat ja zuerst wegen angeblicher Krankheit hinausgezögert. Also es war ja von Anfang an klar die Bestrebung, dass man diesen Fall möglichst ohne öffentliche Aufmerksamkeit irgendwie beilegen will. Man wollte ja dann auch irgendwie diesen Prozess dann möglichst zu irgendeinem Zeitpunkt abhalten, wo das öffentliche Interesse möglichst gering ist. Das haben dann gewisse Medien, Gott sei Dank, verhindert mit der Berichterstattung, aber das war ganz offensichtlich, dass da was vertuscht werden sollte. Und vielleicht eine Parallele zu dem prominenten Netzwerk, dem der Teichtmeister da angehört hat, das war ja auch zum Beispiel bei Otto Mühle auch so. Der hat ja wirklich in die Regierung hinein, zum Innenminister Blecher, zu Regierungsmitgliedern, zur FPÖ-Landesregierung, zum damaligen Landeshauptmann beste Beziehungen, die dort auch am Friedrichshof verkehrt sind. Was sie dort gemacht haben, da gibt es auch Spekulationen darüber am Friedrichshof. Das heißt, auch hier gab es keinerlei Interesse, über den Herrn Mühl hinaus weitere Komplizentäter dingfest zu machen.
Sie haben ein weiteres Muster in Ihrem Buch angesprochen, nämlich, dass es immer wieder zu ungeklärten Todesfällen kommt im Zuge der Ermittlungen. Sie haben auch den Fall Kampusch angesprochen. Dort hatte ja auch einer der leitenden Ermittler, soweit mir dies in Erinnerung ist, Zweifel an der offiziellen Entführungsgeschichte und Leidensgeschichte von Natascha Kampusch geäußert und dieser Ermittler hat dann ja Selbstmord begangen.
Ja, also beim Fall Kampusch gibt es ja zwei, vielleicht sogar drei sehr mysteriöse Todesfälle. Also der erste Todesfall war mysteriös, eigentlich der Brückl selbst. Der wurde erst von Anfang an so dargestellt. als ob er sich, nachdem die Kampisch freigekommen ist, selbst vor einem Zug da in Wien auf vor die Schnellbahn geworfen hätte. Es gibt aber extrem viele Hinweise darauf, dass sich nicht der Herr Brittelbühl selbst auf die Schienen gelegt hat, sondern schon als Leiche dorthin gelegt wurde, nämlich vermutlich von seinen Komplizen, die natürlich Angst hatten, dass er sie verraten wird. Und es gibt dazu, es hat dann die Kampusch-Kommission, da hat der ehemalige Chef des obersten Gerichtshofs, also das ist nicht irgendjemand, der Herr Reschut, hat sich da sehr, sehr eingebracht, hat auch, da gibt es wirklich so auch Obduktionsergebnisse, private, und man hat sich das dann angeschaut und weist eigentlich alles darauf hin, dass das kein Selbstmord, sondern Mord war. Und natürlich, logischerweise, wenn man die Einzeltäter-Theorie sowie die Staatsanwaltschaft und gewisse Kreise verfolgt, konnte es natürlich kein Mord sein. Logischerweise wird das natürlich dann automatisch von einem Mittätern oder gar einem Netzwerk dann auszugehen wäre. Das war der erste mysteriöse Todesfall. Und der zweite ist dann der Herr Gröll, der Chefermittler, der spätere, der dann auch angeblich Selbstmord begangen haben soll in Graz. Und der wurde schon während seiner ganzen Ermittlungen im Fall, weil er auch nie an die Einzeltäter-Theorie geglaubt hat und immer wieder gemobbt, behindert. Man hat ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt und schlussendlich hat man dann auch das Verfahren eingestellt oder die Ermittlungen, und der Herr Gröll hat aber dann weiter privat ermittelt. Und das könnte sein Todesurteil gewesen sein. Er hat dann auch eben seine also Aufzeichnungen gehabt und es gibt auch Interviews mit verschiedenen Journalisten, wo er dann eben angedeutet hat, dass er in Wien in politische Kreise das da Verbindungen geben könnte. Und dann einige Zeit nachdem er da privat ermittelt hat, hat er sich dann angeblich in seiner Wohnung auf der Terrasse in Graz erschossen mit der Dienstwaffe. Da gibt es auch extrem viele Ungereimtheiten, und das geht dann auch weiter, dass sein Bruder, der nie an den Selbstmord geglaubt hat, dass den Laptop seines Bruders an sich genommen hat, und es hat dann extrem massive Bestrebungen gegeben, der Behörden an diesen Laptop zu kommen. Man hat sogar den Bruder in den U-Haft gesetzt, um den rauszurücken, und weil man vermutet hat, dass da wichtige Informationen zum Fall Kampusch noch abgespeichert waren, die er dann als privater Ermittler noch herausgefunden hat. Und man hat dann, nachdem man habhaft wurde des Laptops, hat man dann offiziell verkündet, dass da nichts Relevantes drauf war an Informationen.
Im Buch sprechen Sie ja auch die ideologischen Hintergründe an, und Sie stellen die These auf, dass gerade eine extrem linke Ideologie, eine marxistische Ideologie, besonders mit dem Thema Pädophilie immer wieder zu tun hat und dass dies auch ideologisch begründet sein kann. Sie nennen beispielsweise den Künstler Otto Mühl, der trotz seiner Kinderschänder-Vergangenheit weiterhin ausgestellt wird in Wien. Vielleicht können Sie kurz erklären, wie dies aus Ihrer Sicht zusammenpasst, wie linke Ideologie mit Kindesmissbrauch zusammenhängt.
Ja, also vielleicht, wenn man ganz weit zurückgeht, also ganz grundsätzlich gibt es sehr viele Schnittmengen zwischen Pädophilen und linken Ideologien. Also, und zwar insofern im Mindset auch, wie sie Kinder betrachten oder generell Menschen, aber jetzt speziell eben Kinder. Sie sehen eigentlich Kinder als Objekte. Also die Ideologen als politische Objekte, die Pädophilen als sexuelle Objekte, und da gibt es große Schnittmengen. Man kann das auch oft nicht trennen, weil viele große linke Vordenker des 20. Jahrhunderts, allen voran ein Michel Foucault, der war selbst pädophil, also das weiß man mittlerweile, und auch sehr viele andere wirklich linke Vordenker haben quasi ihre pädophilen Neigungen in die Ideologie einfließen lassen. Da weiß man nicht ganz genau, was die Henne, was das Ei ist. Also das ist dann wirklich miteinander verflochten. Es geht auf jeden Fall darum, vom Menschenbild, dass man den Mensch als Objekt betrachtet, den man für seine Ziele sozusagen herrichtet. Also die Pädophilen für ihre sexuellen Vorlieben, die Ideologen für ihre politischen. Und da gibt es wirklich große Schnittmengen. Und das erklärt auch, warum es, wenn man es zum Beispiel jetzt beim Fall Deichtmeister oder Otto Mühl, diese komplette Empathielosigkeit der Linken gegenüber den Opfern der Pädophilen oder auch gegen den politischen Opfern. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt den Fall Deichtmeister hernimmt, da dreht es sich eigentlich nur um den Deichtmeister selbst. Und ich meine, und das für Leute wie den Herrn Deichmeister, die solche Videos konsumieren, Kinder auf der ganzen Welt vor der Kamera missbraucht, traumatisiert und werden, das war überhaupt nie Thema. Das war also auch in den Medien nicht, das hat man einfach ausgeblendet. Da gibt es offensichtlich überhaupt kein Mitleid. Das war auch beim Fall Otto Mühl so. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der Ideologie, wenn man sich zum Beispiel anschaut im Kommunismus, DDR zum Beispiel, ich habe das auch in meinem Buch zitiert, so diese Schulgesetze der DDR, da werden Kinder wirklich nur als ideologische Masse dargestellt. Also geht es darum, sie zu guten Sozialisten zu erziehen. Aber die menschlichen und kindlichen Bedürfnisse spielen da überhaupt keine Rolle. Das ist auch den Pädophilen ist es komplett egal, welche Bedürfnisse das Kind hat, sondern da geht es wirklich nur um die Befriedigung der eigenen sexuellen respektive politischen Interessen. Und ganz wichtig war halt in der 68er Bewegung, als man, also die neosozialistische, die neue Linke, da ist ja diese sexuelle pädophile Komponente wirklich hineingetragen worden, als Stichwort sexuelle Befreiung. Und die hat ja für die Linken, bei den Kindern zu beginnen, die sexuelle Befreiung. Je früher man die Kinder sexuell unter Anführungszeichen befreit, sprich missbraucht, desto besser sind sie politisch erformbar, erziehbar. Und das wurde ja auch wirklich in den 68ern massiv propagiert und leider Gottes auch in die Praxis umgesetzt. Ich habe da eben von Kinsey, Kendler etc. eben auch in Österreich, Mühl war ja so ein klassischer 68er auch. Und das ging dann eben diese Verbindung, diese Allianz zwischen Pädophilie und linker Ideologie wurde dann ganz, ganz dramatisch in den 80er Jahren, als die Grünbewegung hochkam. Und vor allem in Deutschland gab es in der Grünbewegung wirklich sehr viele und in der Partei aktive Pädophile, die dort nicht nur geduldet worden sind, sondern das war wirklich eine Einheit. Das war wirklich so ein Geflecht. Die Grünen haben sich für die sexuelle Befreiung, sprich Missbrauch der Kinder, eingesetzt. Da gab es ja auch viele Anträge, das wirklich zu legalisieren. Also es gab wirklich in den grünen Parteitagen auf Landesebene mehrere Anträge, das Schutzalter für Kinder zu streichen. Das war auch, das ist vergessen worden, auch in Österreich so. Das darf ich mir auf meine Fahnen heften. Ich habe das dann, glaube ich, in den 2010er Jahren habe ich da recherchiert und habe entdeckt eben, dass nicht die Grüne Partei selbst, sondern ein Vorläufer der Grünen Partei, nämlich die Alternative Liste Wien, ich glaube 82 oder 83 bei einem Antrag versuchte, eben jegliches Schutzalter für Kinder gesetzlich aufzuheben. Das hätte dann in der Praxis bedeutet, dass etwa ein 50-jähriger Mann mit einem 2-jährigen Mädchen legal Sex haben durfte. Mittlerweile will man davon nichts wissen und man streitet es ab, aber ich meine, das gibt es schwarz auf weiß, ja, also die Dokumente. Und da sieht man eben, also die Kinder sind für sowohl für Pädophile als auch für linke Ideologen wirklich als menschliches Wesen nicht vorhanden, sondern das ist wirklich eine Verschubmasse.
Wenn Sie jetzt diese ideologischen Zusammenhänge ausführen, dann erleben wir ja eine Intensivierung quasi der Propaganda aktuell mit LGBTQ+, Trans, Geschlechtsumwandlung und so weiter. Was ist denn Ihr Antrieb? Warum beschäftigen Sie sich mit den Zusammenhängen? Warum beschäftigen Sie sich überhaupt mit diesem Thema?
Also der Grund, warum ich damit begonnen habe, auch das Buch zu schreiben und mich intensiver damit zu beschäftigen, war eigentlich interessanterweise eben der Fall Deichtmeister, das ist noch gar nicht so lange her, weil mich damals halt wirklich gewundert hat, also mich interessiert ja viel eigentlich mehr der Umgang mit solchen Fällen der Medien und der Politik. Also das ist eigentlich mein zentrales Thema und mich hat damals wirklich gewundert, eben diese komplette Empathielosigkeit, die man den Kindern gegenüber gebracht hat, das war in den Medien überhaupt kein Thema und eigentlich jetzt gerade die klassischen linken Medien in Österreich, diese Themenführer, die Themenführerschaft haben wie der Falter oder der Standard, also in welcher Art und Weise die das verharmlost haben und gleichzeitig all jene Kräfte, so wie Sie und mich, die das kritisch sehen oder sich für das Kindeswohl interessieren, als Rechtsextreme dargestellt worden, eben weil sie sich mehr für die Kinder als für die Täter interessieren. Also das hat mich extrem irritiert und den wollte ich auf den Grund gehen. Und da kann man eben wirklich diese Muster erkennen. Und wenn man sich anschaut, diese pädophile linke Allianz, die es ja nach wie vor gibt, hat sich ja nichts geändert, nur die Methoden und die Außenkommunikation ist anders geworden. Es war ja so, dass in den 80er Jahren wurde das wirklich exzessiv betrieben, dass man nach außen gegangen ist und Pädophilie legalisieren wollte. Ganz normal, wenn man sich damals die Medien anschaut, das ist auch pädagogische Zeitschriften, alles möglich. Da ist das wirklich als ganz normal dargestellt worden, auch auf politischer Ebene. Und das war aber, wenn es draufkommt, das hat die Leute, Gott sei Dank, den Durchschnittsbürger natürlich wirklich auch damals vor den Kopf gestoßen und angewidert. Und man hat dann die Strategie geändert. Die pädophilen Gruppen haben sich aus den grünen Parteien zurückgezogen. Nicht so, wie die Grünen es im Nachhinein dargestellt haben, die Deutschen. Sie haben sie rausgehaut, das stimmt nicht. Die Pädophilen haben sich selbst zurückgezogen und haben versucht, dann von außen einzuwirken und die Strategie zu ändern. Und das, was wir jetzt erleben, also diese ganzen Drag-Queen-Lesungen und eben, was Sie schon angesprochen haben, diese Diversity, Gender-Vielfalt, Frühsexualisierung, das ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine neue Strategie, die etwas diffiziler, etwas anders daherkommt als diese Holzhammer-Methode der 80er Jahre. Aber im Grunde genommen geht es wieder um das Gleiche. Man will Kinder möglichst früh sexualisieren, sexuell verwirren. Und das passiert jetzt eigentlich noch viel, viel offensiver als seinerzeit in den 80er Jahren. Und das ist ja wirklich so eine globale Agenda. Da gibt es ja von der WHO auch so einen Leitfaden, wo man schon steht, wie man die Kinder möglichst früh sexualisieren soll, verwirren soll und sozusagen das Kind so dressieren soll und auch quasi als für alle möglichen, ich sage das jetzt ganz offen, so Perversionen quasi vorbereiten soll.
Ja, in den 70er und 80er Jahren wäre es ja noch denkunmöglich gewesen, beispielsweise, dass Gay-Paraden öffentlich abgehalten werden, wo hier homosexuelle Männer ihre Kostüme zur Schau stellen in Lack und Leder oder gänzlich nackt oder mit entblößten Genitalien durch die Straßen laufen und Kinder daneben Regenbogenfahnen tragend mit spazieren. Das wäre ja denkunmöglich gewesen. Der Aufschrei der Öffentlichkeit wäre nicht zu überhören gewesen und man hätte das gestoppt. Sie sagen, dass wir mittlerweile schon noch mehr sturmreif geschossen wurden für diese Transformation?
Absolut, das ist ja ein Prozess, und der sukzessive voranschreitet. Das heißt, die Grenzen werden immer weiter abgesetzt, die Leute werden daran gewöhnt, und das läuft ja auf vielen Ebenen, das läuft im Bildungssystem, in den Schulen, so teilweise in den Kindergärten, das läuft natürlich massiv eben über die Medien, über die Öffentlich-Rechtlichen, wo das ja wirklich als normal dargestellt ist. Das ist ja auch eines der Ziele, dass man das eben, was nicht normal ist, zum Normalen erhebt. Mittlerweile hat sich ja das fast umgedreht, dass man als Heterosexuelle schon fast irgendwie ein Außenseiter ist, sozusagen. Also wenn man in einer klassischen Familienstruktur lebt, und das hat man wirklich durch diese sukzessive Indoktrination, Propaganda, Desinformation natürlich erreicht. Da hat man schon leider Gottes große, große Fortschritte gemacht. Ich hoffe, dass da jetzt durch diese, jetzt gibt es ja offensichtlich doch eine gewisse Gegenbewegung, oder diese Wokeness-Welle dürfte ja doch dann, und all diese perversen Auswüchse der neosozialistischen Ideologie, da dürfte jetzt doch Gott sei Dank ein bisschen ein Umdenken einsetzen. Ich hoffe, dass man da wirklich auch im Bereich dieser ganzen Sexualisierung da wirklich wieder das eine Normalisierung herbeiführen kann.
Abschließende Frage, als langgedienter Medienmacher, was würden Sie sich denn von den Medien wünschen? Welche Rolle, welche Stellung sollten denn die Medien im Umgang mit Pädokriminalität einnehmen?
Naja, also wenn man sich jetzt eben anschaut, die aktuellen Fälle, wie zum Beispiel Deichtmeister, wo wirklich die klassischen linken Medien da ganz offensichtlich keinerlei Interesse daran gezeigt haben, dass der Fall wirklich aufgeklärt wird, und dass man, und da geht es ja wirklich um Kinder, um Schicksale, um Hunderte, Tausende. Also dass man da vielleicht wirklich, ja, man wie bei jedem anderen Kriminalfall auch berichtet und versucht einfach seinen journalistischen Aufgaben und Kompetenzen nachzukommen. Also zu hinterfragen, zu versuchen, da wirklich aufzuklären. Und ich meine, es ist bei der Pädophilie wie in allen anderen Themen. Es geht darum, möglichst halbwegs neutral und objektiv zu berichten und kritisch zu sein. Und eben nicht da eine Partei noch dazu, ich meine, in diesem Fall ist das wirklich übel, für wen man da Partei ergreift, wen man da unterstützt. Und da macht man sich, und das sollten sich vielleicht einige Journalisten auch einmal überlegen, mitschuldig oder durch dieses Verhalten werden ja solche Täter motiviert. Ich meine, zum Beispiel jetzt der Fall Deichmeister oder andere, das ist ja kein abschreckendes Urteil oder so, wie so mit der umgegangen ist. Also das animiert ja geradezu andere, die potenzielle Täter zu solchen Taten. Also da sollten sich die Medien ihrer Verantwortung, ihrer publizistischen schon einmal bewusst werden.
Danke, Herr Reichel, für diese kompetente Einschätzung und danke für Ihre Zeit. Wenn wir das Thema weiter vertiefen, dann weiß ich, wo ich mich melden kann. Danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1. Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Und jetzt möchte ich auch gleich nahtlos fortsetzen, nämlich dort an diesem Teil ansetzen mit dem ehemaligen Präsidenten des Landeskriminalamts Thüringen, mit Uwe Kranz, ein lang gedienter Ermittler, ein Polizeibeamter, der jetzt im Unruhestand sich befindet und der sein Engagement dem Kampf für die Freiheit gewidmet hat, aber auch sehr stark dem Kampf für Kinderrechte und gegen pädokriminelle Netzwerke. Ja, sehr geehrter Herr Kranz, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit geben, darüber zu sprechen.
Ich hatte gerade ein sehr anregendes Gespräch mit dem Buchautor Werner Reichel aus Wien und wir sprachen unter anderem über den Fall, der am Wiener Gericht verhandelt wurde, nämlich der Fall Teichmeister. Und dort wurde zur Sprache gebracht, und hier interessiert mich natürlich Ihre Einschätzung als Polizeibeamter, hier wurde zur Sprache gebracht, dass tausende Dateien und belastende Daten gefunden wurden, aber dass es zu keinen weiterführenden Ermittlungsverfahren gekommen ist und dass hier nicht weiter geforscht wurde. Was ist denn Ihr Fazit aus dem Fall Teichmeister? Sie haben den Fall ja verfolgt.
Ich war entsetzt. Ich war entsetzt über die Justiz, mit welcher Leichtigkeit. Es waren 76.000 Dateien, die auf seinen Computern gefunden worden sind. Allein 47.000 Darstellungen von schweren Straftaten gegen unmündige Kinder unter 14 Jahre. Und hat ja nicht nur die Bilder gesammelt, er hat sie auch verbreitet. Und hat sie nicht nur verbreitet, er hat sie kommentiert mit wüsten, ganz üblen sechs Kommentaren und hat die Bilder noch verarbeitet. Also es ist insgesamt mit Collagen und Diashows und weiß nicht was. Es ist unglaublich, was das alles so seicht im Gericht behandelt worden ist, so gar nicht in der Tiefe aufgegriffen worden ist. Auch sein Kokainkonsum ist ganz hinten runtergefallen, dafür ist er überhaupt nicht bestraft worden. Und eine Strafe, in Anführungszeichen, Strafe von 2 Jahren auf Bewährung ist abstrus. Das ist abstrus bei einem solchen Täter, bei einem solchen Menschen, der das alles begangen hat. Und wo der Richter selbst noch am Schluss im Gerichtsurteil feststellt, dass dieser Mann weder heilbar noch ungefährlich ist. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weder heilbar noch ungefährlich, 2 Jahre bewähren. Das ist irre.
Ja, besonders auffällig war ja eben, dass hier nicht weiter geforscht wurde. Und ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung auch zahlreiche Medienartikel gefunden, wo wieder einmal behauptet wurde, wer sagt, es gibt diese globalen Kinderschänder-Netzwerke, der verbreitet Verschwörungstheorie, der betreibt Angst- und Panikmache und der würde hier rechtsextreme Propaganda gar betreiben. Jetzt haben Sie sich in Ihrer Berufslaufbahn sehr umfangreich mit dem Thema beschäftigt und eben Ihren Einsatz auch der Bekämpfung von Pädokriminalität gewidmet. Was sagt denn der Polizeifachmann? Gibt es diese Kinderschändernetzwerke oder ist das eine Verschwörungstheorie?
Der Polizeifachmann sagt das, was die Zahlen hergeben. Es ist eindeutig ein Faktum, dass weltweit dieser Missstand besteht, und zwar nicht nur in Österreich, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es gibt ja in Amerika das Institut NCMEC, National Center, das alles erfasst, was die Provider so übersenden müssen in Amerika. Und davon zehren die europäischen Staaten, namentlich Deutschland, sehr stark. Wir kriegen Jahr für Jahr zigtausende von Meldungen von Abbildungen von sexuell missbrauchten Kindern. Man muss nämlich nochmal in den Vordergrund stellen, Herr Magnet, jedes dieser Bilder ist eine Vergewaltigung. Jedes dieser Bilder ist ein Fall. Jedes dieser Bilder ist ein Kind. Und wenn man dann diese Schätzungen hernimmt, die man zum allgemeinen kriminalistischen Kontext so liest, 75% der Fälle werden im häuslichen Umfeld begangen. Das ist die Statistik, sonst nichts. Dahinter stehen ganz andere Dimensionen mit viel größerer Wucht. Und in jeder Schulklasse sitzt eins bis zwei Kindern, die sexuell missbraucht worden sind. Das muss einem doch die Luft nehmen, wenn man darüber nachdenkt. Und wenn man die internationalen Dimensionen noch nimmt, dann wird es ganz gruselig. Ich habe da eine Zahl gefunden. In jeder Sekunde suchen 750.000 Pädokriminelle im Netz nach Sexualspielzeug. Jede Sekunde 750. Das ist ein weltweites Geschehen, das weltweit eine Antwort sucht. Und wir haben eigentlich nur die Spitzen der Eisberge. Wir haben den Dutroux-Fall, wir haben Epstein, wir haben die Serie jetzt in England, die wie ein Donnerhall durch die Insel braust, wo man eigentlich nichts anderes auftischt als das, was seit über 10 Jahren schon bekannt ist. Ich habe die ersten Fälle, die gemeldet worden sind, bei Operation Hydrant in England, die sind im französischen Fernsehen aufgekommen und gezeigt worden. Das riesige Pädoring zu Fall gebracht worden mit über 1.400 Kindern, Verdächtigen, 76 Politiker, 43 Künstler, 35 Journalisten und 100.000 Kinder sind beteiligt als Opfer. Das ist also 1900. Wann war das jetzt? 2015 war die erste Meldung, und da lief das schon über 10, 15 Jahre. Das ist ein zutiefst verwurzeltes Problem weltweit, ganz stark in England, ganz stark in Amerika, wo also die Fallzahlen explodieren. Und bei uns hängt es davon ab, wie viele Kriminalbeamte man einsetzt. Denn das ist organisierte Kriminalität, das ist Hohlkriminalität, wie man das bei uns sagen. Hohlkriminalität heißt, die Polizei muss proaktiv werden, sie muss tätig werden, um die Fälle zu finden. Wenn wir 200 Beamte einsetzen würden, um Pädokriminelle aufzuklären und die Fälle aufzuklären, dann hätten wir Tausende von Fällen mehr. Je weniger wir einsetzen, desto weniger passiert. Wenn wir uns zurücklehnen und sagen, also liebes NCMEC aus Amerika, liefer uns die Fallzahlen, dann können wir hier weiterarbeiten. Und was stellen wir dann fest? Wir können nicht weiterarbeiten, weil die Server bereits gelöscht sind. Wir haben keine Vorratsdatenspeicherung, zwar nach wie vor keine Vorratsdatenspeicherung. Und ohne die Vorratsdatenspeicherung kommen wir dann immer in aller Regel zu spät und haben keine Adresse mehr, die dahinter steht. Wir haben mittlerweile drei, vier verschiedene Systeme in Amerika, in Lyon, bei Interpol, bei Europol haben wir ein eigenes System. Die einen erfassen die Räume, in denen derartige Vergewaltigung und sexuelle Missbräuche stattfinden, und können dann vergleichen, welche Fälle identisch sein könnten. Die anderen erfassen die Kinder und versuchen, über die personifizierten Daten weiterzukommen. Aber abgestimmt ist das Ganze nicht. Jedes Jahr müssen sich Interpol und Europol-Leute treffen, um ihre Datenbestände sozusagen abzugleichen, weil die nicht kompatibel sind. Wenn man wollte, könnte man. Wenn man wollte, könnte man. Aber es ist kein politischer Wille da. Und warum ist er nicht da? Weil die alle selbst involviert sind. Nicht alle jetzt. Ne? Aber ganz stark, weil die englischen Erfahrungen jetzt, die zeigen überdeutlich, dass das Parlament durch und durch damit involviert ist und darin involviert ist. Und wenn die Parlamentarier kein Interesse haben, parlamentarische Untersuchungsausschüsse einzurichten, das sogar ablehnen, obwohl sie beantragt worden sind, dann wird deutlich, warum. Sie wollen nicht, dass es rauskommt, wer alles dabei ist. Wenn Sie die Listen sehen, es gibt die Liste der 52 Abgeordneten, es gibt Listen über Hunderte von very, very important persons in Amerika. Ich kann Ihnen jede Menge Internetseiten nennen, da können Sie scrollen, wer alles in Hollywood involviert ist. Und ich hoffe ja darauf, dass der Epstein-Fall und die Epstein-Daten aufgedeckt werden, dass Donald Trump sein Versprechen wahr macht, dass Robert Kennedy Jr. sein Versprechen wahr macht und dass diese Falldaten alle veröffentlicht werden. Wer ist mitgeflogen auf die Lolita-Insel? Wer hat da mitgemacht? Und das ist der Hintergrund. Sextortion heißt das so schön im Englischen. Also sexuelle Erpressung. Hinführen zu Tatgelegenheiten, Zuführen von kleinen jungen Mädchen. Da machen die mit und hinter den Wänden stehen die Kameras und die Mikrofone sind überall installiert. P. Diddy, dieser berühmte Rapper, der hat in all seinen Villen in jedem Raum Überwachungstechnik. Warum wohl? Jeder, der ihn besucht hat und der mitgemacht hat bei den Sexspielen mit kleinen Kindern, ist gefilmt und ist damit erpressbar. Und deswegen will die Weltregime wollen nicht, dass das alles aufgedeckt wird. Wenn Donald Trump das durchbricht und die Falldaten veröffentlicht, dann wird es ein Rauschen geben. Und zwar überall. Dann ist es nicht mehr Edati, es ist fast jeder, den es betreffen wird.
Ja, und wenn die Akten nicht freigegeben werden, dann wissen wir auch, was es geschlagen hat. Es gibt ja große Hoffnung, dass diese Akten öffentlich werden, um dann weiterführend die Netzwerke aufzuzeigen. Sie haben die Honigtöpfe angesprochen, das habe ich heute auch schon thematisiert. Es geht hier um ein Erpressernetzwerk genauso. Wie ist es denn in Deutschland aufgrund Ihrer Erfahrung? Werden die entsprechenden Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt? Denn ich habe ja gehört, wie Sie gerade gesagt haben, dass nicht die entsprechenden Ressourcen, die Beamten, die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie mehr Polizeibeamte gehabt hätten, hätte man mehr Fälle öffentlich machen können, ausheben können. Wie geschieht das denn in der Praxis? Wird einfach gesagt, wir haben nicht genug Geld, wird es politisch abgewürgt, gibt es eine Weisung? Können Sie das konkret beschreiben, wie das geschieht?
Naja, die Ressourcenverteilung ist das eine. Die rechtlichen Möglichkeiten sind das andere. Und last but not least, der politische Wille ist das dritte. Wenn ein Politiker pusht, seine Polizei pusht, wird die Polizei dort mehr Augenmerk leisten und wird dort mehr leisten. Das ist keine Frage. Wenn man allerdings zum Beispiel die Kräfte aus der organisierten Kriminalität abzieht und zum islamistischen Terrorismus hingäbe, dann würden dort ganz andere Zahlen entstehen. Ne? Und wenn ich von islamistischen Terrorismus die Kräfte abziehe und zur organisierten Kriminalität gebe, wird es dort auch. Ich habe mein ganzes Berufsleben, über 50 Jahre meiner Tätigkeit, habe ich also eigentlich dem Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern gewidmet. Ich habe jahrzehntelang gefordert, dass es ein Verbrechenstatbestand wird, weil es einfach unerträglich ist, dass es jahrzehntelang ein Vergehenstatbestand war, der immer ganz milde bestraft worden ist. Und als 21 endlich der Verbrechenstatbestand aus der Taufe gehoben worden ist, haben sich natürlich sofort die entsprechenden Politiker aus linksgrünen Wolken Kuckucksheim sofort da drauf gestürzt und haben gesagt, ja, das geht ja gar nicht, dann muss man ja das wieder rückgängig machen. Also die typische Rückgängigmachungsmethode. Man hat jetzt 21 eingeführt, 24 im letzten, vorletzten Jahr haben sie angefangen, dagegen vorzugehen und haben das wieder eingestellt. Es gibt berechtigte Gründe zum Teil dafür, weil Kinder mittlerweile sehr stark involviert sind in der Darstellung von sexuellen Missbrauchfällen, weil sie es angeben wollen, strunzen, dann untereinander die Bilder verschicken oder gegen den Willen die Bilder verschicken. Wenn Kinder solche Straftaten begehen, Jugendliche solche Straftaten begehen, dann ist das ein Verbrechenstatbestand nicht ganz praktikabel. Aber das hätte man anders lösen können. Die CDU/CSU hat ja einen anderen Antrag eingebracht, mit dem man hätte die drei, vier Fälle, wo Elternschützer oder Kinderschützer solche Bilder runterladen, sich damit automatisch strafbar gemacht haben. Das hätte man anders regeln können. Jetzt ist das Kind wieder mit dem Bade ausgeschüttet. Es ist wieder ein Vergehenstatbestand. Es werden wieder Lulli-Strafen ausgesprochen. Wird ganz bewusst die Möglichkeit geschaffen, nach 153 wieder einzustellen. Das Spektrum der Einstellung ist sowieso faszinierend. Und was am allerschlimmsten ist, ist meines Erachtens, ist gar nicht so sehr die Polizei, die das so missbilligend zu betrachten wäre. Das Schlimmste ist die Justiz. Das ist absolut unaufgearbeitet, was die Justiz aus diesen Fällen macht, die Polizei auf der kleinen Marge der überhaupt angezeigten Fälle dann noch ermittelt und weitermacht und dann der Staatsanwaltschaft abgibt, dann kommt in aller großer Regel eine Einstellung nach der anderen Einstellung. Es gibt ja viele Möglichkeiten, 153, 153, 170. Man hat sich ja ein großes Feld geschaffen von Einstellungsmöglichkeiten. Und wenn Sie dann mal die Mühe sich machen könnten, würden, wenn Sie die Zeit hätten dafür, mal die Strafverfolgungsstatistik, das ist die Statistik der Staatsanwaltschaft, mit der Kriminalstatistik zu vergleichen, was nicht geht, weil die eine ist ja eine Abschlussstatistik der Kriminalpolizei, eigentlich nur ein Arbeitsnachweis für die Kriminalpolizei. Und das andere ist ein völlig neues, in sich geschlossenes Geschäft, die zeitlich auch noch versetzt sind. Polizei ermittelt manchmal ein Jahr sogar oder 2 Jahre und dann geht es an die Staatsanwaltschaft und dann findet es Eingang in die Strafverfolgungsstatistik. Ist also ein zeitlicher Verzerrungsmechanismus eingebaut, der eigentlich auch abgestellt gehört. Wir bräuchten eigentlich eine Verlaufsstatistik von der Anzeige über die kriminalpolizeiliche Bearbeitung zur staatsanwaltschaftlichen Bearbeitung bis zur Verurteilung. Dann könnte man sehen, was wirklich Sache ist. Aber das geschieht nicht. Das geschieht nicht. Und die Strafverfolgungsstatistiken, die ich mal ausgewertet habe vor vielen Jahren, die ergeben, dass also maximal im einstelligen Bereich eine Verurteilung überhaupt stattfindet und dann auch noch so à la Deichmeister mit zwei Bewährungsstrafen versehen und 5-mal Besuch einer karitativen Einrichtung und ein paar 10.000 € oder was. Dann hat sich das. Ne? Das ist das Zeichen, wie diese Gesellschaft mit Kindern umgeht. Herr Magnet, das ist unsere kranke Struktur in Deutschland und in Europa insgesamt, die es verhindert. Wenn in England jahrzehntelang verweigert wird, Ermittlungen einzustellen, obwohl Verfahren offeriert werden auf dem goldenen Tablett mit Namen, Adressen von Tätern und Tätergruppen und die Justiz sagt, nein, wir ermitteln das nicht. Wer ist es denn jetzt? Der jetzige Premierminister, der war damals Generalstaatsanwalt in England und hat die ganzen Verfahren vertuscht und abgeschafft. Ne? Und jetzt steht er als Ministerpräsident vor einem Scherbenhaufen, einem politischen und justiziellen Scherbenhaufen. Die Justiz müsste stärker engagiert werden.
Also wir erleben, wie Sie sagen, auch in diesem Bereich eine unglaubliche Frustration der Polizeibeamten, wie das ja auch in den Bereichen beispielsweise bei Drogenkriminalität, Migrantenkriminalität, Bandenkriminalität ist. Die Ermittler machen gute Arbeit, liefern die an die Justiz aus und die Justiz setzt sie dann auf freien Fuß oder gibt ihnen milde Strafen. Kann man das hier auch so sagen?
Morgens gefasst, mittags verlacht. Es haben viele Polizeibeamte diese typische Situation, dass sie morgens einen festgenommen, gerade im Drogendealer-Bereich, morgens festgenommen, einen Haftrichter geführt, nachmittags begegnet er einen, winkt dann schon von weitem. Ja, wenn dann ein Beamter Frustrationserfahrungen macht, dann ist das kein Wunder. Ne? Weil irgendwann mal ist diese Erosion unseres Rechtsstaates, von dem ich seit Jahren schon spreche und den ich immer als schiefe Ebene genannt habe. Mittlerweile hat diese schiefe Ebene Löcher. Das heißt, wir rutschen nicht nur ab, wir fallen auch noch durch. Und am Schluss sagt jeder, was soll ich überhaupt noch ermitteln, wenn also Clankriminalität so groß wird, dass sie Sagen hat, anstatt die staatlichen Instanzen. Und in England ist das so. Die Grooming-Gangs, die dort tätig sind, in Birmingham, in London, in Yorkshire, wie sie alle heißen, das ist sowas von schrecklich dominant mittlerweile, dass Polizei sich schon überhaupt nicht mehr dahin wagt. Und wenn jemand kommt und eine Strafanzeige erstatten möchte, dann kriegt er von den Beamten schon gesagt, lassen Sie es lieber sein. Und dann findet das überhaupt keinen Eingang in Ermittlungen, schon gar nicht in Statistiken, schon gar nicht in Strafverfolgungsstatistiken. Und mittlerweile ist es dann so, dass der Gangchef entscheidet, und das haben wir in Deutschland, in Teilen auch, und wir brauchen nur nach England zu gucken, machen nach Frankreich zu gucken, dann weiß man, was bei uns in Kürze droht. Es wird bei uns genauso.
Ja, das ist dann sozusagen ein Failstate, ein Staat, der sich selbst nicht mehr organisieren kann. Dann herrscht das Recht des Stärkeren und durch die Leaks von Elon Musk, durch den Fokus auf Großbritannien wurden ja auch Bilder veröffentlicht, wo beispielsweise Polizisten aus der Region dann mit Täterkreisen posiert haben auf Fotos. Hier hat man sich also sozusagen arrangiert mit den Täterkreisen, weil die zu stark waren. Man konnte sie nicht bekämpfen, also hat man sich arrangiert. Hier kommt ja Recht und Gesetz, wird ja völlig ad absurdum geführt. Es ist nicht mehr regierbar.
Es ist vielleicht sogar gewollt, Herr Magnet. Diese Deindustrialisierung, Dekapitalisierung, Dekonstruktion der Familie, das sind ja alles Bausteine. Ein Baustein neben dem anderen. Wir bereiten gerade für meinen Verein Mediziner, Wissenschaftler, Gesundheit, Freiheit und Demokratie, MBGFD, den Sie ja gut kennen, bereiten unser nächstes Symposium, Pressesymposium vor. Und da werde ich auch den Vortrag halten über das große Big Picture, das große Bild im Hintergrund. Es geht gar nicht mehr so sehr darum, die WHO-Papiere, den Vertrag oder die internationalen Gesundheitsvorschriften. Das sind nur einzelne Pilze, die aus dem Geflecht von unten her hochwachsen. Daneben kommen die UN-Migrationspapiere, die EU-Migrationspapiere und weiß die Hölle, was alles noch läuft. Und die Identitätsnachweise, die elektronisch-digital nachvollziehbaren, das elektronische Geld. Wenn Sie das alles mal in der Tiefe angucken, dann werden Sie schier ohnmächtig, weil Sie merken, Sie arbeiten gegen eine geplante große Aktion zur Unterjochung der Menschen, zur Schaffung einer eigenen Regierung. Das haben wir seit Jahrzehnten schon gesagt. Dieses war Grundstein der WHO überhaupt, Depopulation, das war die wichtigste Aufgabe der WHO. Das gerät immer wieder aus dem Blickfeld. Also das wird bis heute weiter betrieben, auf allen Feldern, ob das jetzt künstliche Moskitos sind, die uns impfen, oder demnächst, oder ob das mini-implantierte kleine Mikrochips sind. All das rollt unaufhaltsam auf uns zu, wenn wir uns nicht wehren. Und da habe ich die größte Hoffnung eben tatsächlich in der Regierung Donald Trump mit McKay, mit Batacharya und mit Robert Kennedy, dass die was das Ganze mal ins Laufen bringen. Und allein schon, wenn man diese Impfstoffe erneut auf den Prüfstein stellen würde, noch einmal prüfen würde, sauber prüfen würde, nicht so betrügerisch, wie sie es gemacht haben, wird die ganze Impferei eingestellt. Das ist ein Baustein, das ist die Gesundheit. Der nächste Baustein ist dann Migration und das sind die Folgen, die wir jetzt so kennzeichnend vorfinden. Es ist unglaublich und darüber wird uns natürlich auch enorm leicht gemacht, wenn man sieht, diese neue Zeit, die nach 1990 so aufgebrochen ist und 40 Millionen Fotos pro Tag auf Instagram und 14 Millionen Videos, die auf TikTok ablaufen, 200 Millionen Nutzer bei X. Also, das sind gigantische Summen, die hatten wir früher nicht. Ne? Deswegen hatten wir früher mal jemanden, einen Täter, der hat ein paar Fotos gehabt und ein kleines Heftchen. Also, heute in Millisekunden sind die Dinge gleich verbreitet, weltweit verbreitet. Und das macht die Arbeit so schwer. Gerade diese sexuellen Missbrauchsabbildung, das ist ja gigantisch, was da explodiert ist. Es ist unglaublich schwer, noch, überhaupt noch reinzukriegen. Und das ist eine Industrie. Da hinten dran ist eine Industrie.
Ja, wenn wir von solchen Ausmaßen sprechen, also zumindest Hunderttausende Konsumenten von Kinderpornos, dann ist eine unglaubliche Nachfrage da. Wir haben heute schon gehört, vor einigen Jahren die offizielle Zahl des Umsatzes mit Kinderschänder-Netzwerken, Pädophilie, das sind 300 Milliarden weltweit. Hier gibt es einen unglaublichen Markt und dafür muss ja produziert werden, brutal gesagt. Und Kennedy hat es angesprochen mit den 300.000 verschollenen Kindern mit den Schleusernetzwerken aus Mexiko. Hier wird ja im Verborgenen, muss das ja industriell aufgezogen sein.
Sorry, bitte nicht den Begriff Pädophile.
Ja.
Das ist eigentlich ein falscher Begriff. Eigentlich sind es Pädokriminelle. Das sind Pädokriminelle. Da ist eine halbe Wissenschaft da hinten her. Ob das Pädophile, Chorophile oder was in Deutsch, Hebephile, da gibt es ja viele, viele Differenzierungen. Aber Pädophilie ist ja eine leichte Erkrankung, es läuft unter den internationalen Krankheitscodes, wird erfasst. Aber ich spreche von Pädokriminellen. Das sind die Menschen, die wir bekämpfen müssen. Verborgen ist das gar nicht mehr. Nehmen Sie allein die ukrainische Dimension. 60.000 Kinder, die da verschwinden. Diese Kinder, es gibt auch Aussagen von Parlamentariern in Untersuchungsausschüssen in England und in der Ukraine und in Russland, die das definitiv belegen. Die Kinder werden bewusst gehandelt. Es ist nicht per Zufall oder sonst was. Es ist ganz gezielte, ja, fast schon ein Branche, ein Berufsfeld, in Anführungszeichen, der Kinderhandel zum Zwecke des sexuellen Missbrauchs, der Ausbeutung in Arbeiten, in Niedriglohnarbeiten, oder für 3 Jahre, 4 Jahre, und dann sind die Kinder nicht mehr brauchbar. Dann sind die aus dem sexuell interessanten Alter herausgewachsen, und dann geht das über in Organhandel. werden die Leber herausgenommen, die Iris herausgenommen, die Lungen herausgenommen, die Herzen herausgenommen. Und dann hat sich dieses Kind in ein Ersatzteillager verwandelt, das Hunderttausende von Dollar wert ist. Das ist eine Ware geworden und da hinten dran steht eine Industrie. Regelrechte kriminelle Industrie, das ist organisierte Kriminalität. Da muss man rein, da muss man holen gehen. Da muss man Personal und Zeit investieren, da muss man Überwachungsmaßnahmen in breitester Front anlegen. Da geschieht nichts. Nein, man schiebt mal wieder ein Köfferchen mit 50 Millionen dem Herrn Zelensky hinzu und sagt, man, lieber Zelensky, da hast du nochmal 50 Millionen. Und dann stoppt man nochmal auf und da wird ihm weggeguckt, dass das eines der gehobtesten Länder geworden schon immer war, schon immer war.
Ja, natürlich benötigt es den politischen Willen, um überhaupt irgendetwas zu verändern, um überhaupt hier die Polizei zu stärken. Wenn man der Polizei den Rücken stärkt, dann wird sie auch bessere Ergebnisse liefern. Aber momentan ist ja von der Politik nichts anderes zu erwarten. In Großbritannien beispielsweise wurden ja Gefängniszellen freigemacht von tatsächlichen Kriminellen, um Regimegegner einzusperren oder Leute, die sich bei den Straßenprotesten gegen die Regierung oder gegen Migrantenkriminalität betätigt haben, die dort Randale veranstaltet haben, die hat man dann ins Gefängnis gesperrt und echte Kriminelle auf die Straße gesetzt. Und auch in Deutschland oder Österreich gibt es ja nur eine Abteilung innerhalb der Exekutive, die verstärkt wird, und das ist der Kampf gegen rechten Extremismus, denn alles, was gegen den Great Reset oder gegen die Obrigkeit gerichtet ist, wird heute unter rechten Extremismus zusammengefasst. Also diese Entwicklung ist vollkommen klar. Sehen das die Polizeibeamten im aktiven Dienst auch so? Wie geht es denn den Polizeibeamten? Sie haben ja sicherlich noch Kontakte zu aktiven Polizisten. Wie ist die Stimmung?
Die Schwaben würden das Frustration nennen. Die Schwaben nennen das Lustverlust. Eine gewisse Enttäuschungshaltung ist allerorten feststellbar in der Beamtenschaft. Denn war nicht meine Sozialisation in der Polizei, speziell in der Kriminalpolizei, war eine ganz andere. Also ich bin ja jetzt schon fast 79 Jahre alt und schaue auf ein langes Berufsleben zurück und auch auf verschiedene Versionen. Ich war ja nicht nur LKA-Präsident, sondern nationaler Experte bei Europol, habe dort Projektmanagement osteuropäische organisierte Kriminalität betrieben. Da war ich natürlich auch wieder im Kinderhandel mit dabei. Also man muss das sehen. Es ist mit Sicherheit eine negative Folge in dem Engagement und im Interesse der Beamtenschaft. Die gehen heute wahrscheinlich auch schon eher nach Hause und sagen, Gott sei Dank, der Tag ist rum. Und wir haben also wahrscheinlich nochmal Überstunden gekloppt ohne Ende. Das jedenfalls kann ich für mich sagen. Also ein 12, 14, 15 Stunden Arbeitstag war relativ normal am Anfang der kriminalpolizeilichen Arbeit, bis man dann über Gewerkschaften dazu überging, alles statistisch zu erfassen. Und jede Mehrarbeitsstunde musste dann nachgerechnet werden, musste entweder vergütet werden oder abgefeiert werden. Das ist genau eine Frustration in der Polizei ist ersichtlich. Das nicht zu bestreiten. Und man sieht es ja auch daran, dass viele Beamte mittlerweile auch frühzeitig sich pensionieren lassen oder auch keine große Lust haben, länger zu arbeiten. Und das, was mich ereilt, ist vielfach eine Aussage, Gott sei Dank, dass es so bald ist. So narrisch wie ich, dass ich noch heute in dem Feld arbeite, sind wirklich nur noch wenige. Auch andere LKA-Chefs haben mir gesagt, Gott sei Dank, dass ich fertig bin. Bin ich froh, dass ich aus dem Laden raus bin. Man muss auch so sagen, jetzt mal, wenn Sie die kriminalstatistische Veröffentlichung sich anhören, jetzt gerade im Februar 2024, Deutschland ist weiterhin einer der sichersten Länder der Welt, hat die Frau Nancy Faeser gesagt. Ne? Und dann gleichzeitig muss man konstatieren, dass die Gewaltkriminalität Jahr für Jahr in einer Dimension zunimmt, die unerträglich ist. Eine Zunahme von 8%, 9%, das wird schon abgehakt, das ist schon normal. Das nimmt man einfach so hin und nicht deutsche Tatverdächtige, 15%, 16%, das wird alles so registriert und gleichzeitig werden die Messeattentate nicht registriert, dass man nie ewig lang gebraucht hat, bis die Messeattentate überhaupt mal erfasst werden. Das zeigt doch, wo die Politik hin will. Sie vertuschen, runterbringen, nichts darüber reden, nichts darüber gehen sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Ne? Und die Opferzahlen, wenn die sich verdreifachen, dann kann auch eine Frau Faeser nicht mehr dagegen sprechen. Ich muss aber vorsichtig sein, sonst ereilt mich vielleicht wieder ein Delegitimationsfluch Und ich kriege, da bin meine Pension dann los.
Ja, so weit wollen wir heute ganz bewusst nicht gehen, aber klar ist, es wird alles schön geredet, ob jetzt die Kriminalstatistik nur um 5% oder 10% steigt, ob jetzt die Inflation nur um eine gewisse Anzahl steigt oder ob die Staatsschulden nur um gewisse Milliarden steigen. Das wird alles schön geredet, aber vielleicht, um trotzdem bei diesem abscheulichen Thema noch einen positiven Abschluss heute zu finden, ja.
Entschuldigung, kann ich nicht. Ich kann wirklich nicht. Wenn ich das jetzt sehe, was der Herr Lauterbach jetzt wieder losgelassen hat mit der frühkindlichen Sexualerziehung, dieses Ding von der WHO und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemeinsam mit WHO Deutschland vor 10 Jahren entwickelt, diese frühkindliche sexuelle Aufklärung, die dazu führt, dass 0- bis 4-Jährige beigebracht kriegen sollen, wie man onaniert und wie man masturbiert und in Sexualräumen, in geschützten Sexualräumen miteinander umgeht und sich ertastet. Oder dieses Original Play, das irgendwo stattgefunden hat in Norddeutschland und in Mitteldeutschland, wo in Kindergärten wildfremde Männer sich eingekauft haben, um auf dem Boden mit kleinen Kindern herumzurolzen, in den Schritt zu greifen und ähnliches, ohne dass die Eltern davon wussten. Und das Ganze muss man sich einfach mal, das ist staatlich gewollt, das ist staatlich entwickelt, das ist als Leitfaden so kaschiert worden, auf der Basis von angeblich wissenschaftlichen Erkenntnissen. Da werde ich verrückt, wenn ich die wissenschaftlichen Erkenntnisse mir angucke von Kinsey und von den anderen Konsorten. Das waren sexuelle kriminelle Täter. Die haben also Kleinkinder gequält bis zum 24 Stunden, ein Vierjähriger, 24 Stunden lang haben sie den so lange gequält, bis sie 26 Orgasmen gezählt haben. Und für die war Orgasmus schon das Aufschreien vor Schmerz oder ähnliches, galt bei denen, das waren sexuelle Kriminelle. Und das nennen die wissenschaftlichen Hintergründe. Ob das jetzt der Kinsey war oder seine Nachfolger, das ist völlig wurscht. Also diese Kendler war das klassische Beispiel. Also es gibt noch ein paar Namen, die man nennen könnte, aber deswegen habe ich keine große Hoffnung, wenn sich nicht komplett der Wind dreht.
Ja, ich versuche trotzdem jetzt noch einen positiven Ausklang dieses Themas zu finden. Geben Sie mir kurz die Chance, diese Frage zu formulieren. Wenn es zu einem Umschwung kommt, zu einer Wende kommt, in den USA erleben wir das ja jetzt etwas aufbricht mit Trump und Kennedy und so weiter. Wenn es zu diesem Umschwung kommen sollte, wie würde sich die Polizei aus Ihrer Sicht verhalten? Ich frage hier noch konkreter, wenn das Pendel zurückschlägt, das, was ja von beispielsweise Innenministerin Nancy Faeser komplett ausgeschlossen wird, so wie das immer in Regimen der Fall ist, die sagen, nein, es wird sich nichts ändern, wenn wir weg sind, wie in der DDR haben wir das erlebt. Aber wenn plötzlich eine Politwende kommt und diese neue Politik, diese neue Regierung, sie wird die Polizei stärken, sie wird Rückendeckung geben, sie wird den Beruf des Polizisten wieder Ansehen verleihen und wird den Beruf aufwerten mit Ressourcen und mit öffentlichem Ansehen, Rückendeckung geben, auch was die Bekämpfung organisierter Kriminalität oder unseres heutigen Themas der Kinderschändernetzwerke betrifft, würde sich dann die Polizei tatsächlich dagegen stellen, wie uns das suggeriert wird, oder würde die das gut finden?
Ja, eindeutig, die würden sich auf die Seite stellen, weil Polizei ist konservativ, wertekonservativ, immer gewesen. Sie sind geschult in Recht und Gesetz und sie sind geschult im verfassungsrechtlichen Sinne zu denken. Deswegen ist das ja so abenteuerlich, was derzeit so läuft. Für mich, der ich also früher mal gelernt habe, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung angeht und die jahrzehntelang verteidigt habe, dann zu sehen, dass plötzlich die Legitimierer ganz woanders sitzen als bei uns. Das sind dann der normalen Bürger, die bei uns sagen, wir wollen wieder Recht und Ordnung. Ich will wieder Eltern haben, Vater und Mutter und nicht Eltern 1, Eltern 2 und wie es die Kabarettistin Monika Gruber so treffen gesagt hat, und die Großeltern heißen dann Kadaver 1 und Kadaver 2. Ich möchte normale Verhältnisse, die wollen fast alle Polizeibeamte, die wollen wieder Ordnung haben. Und Law and Order ist zum Schimpfwort gemacht worden. Law and Order ist was Gutes. Und das soll auch wieder eingeführt werden. Und Kickl ist ein Leuchtturm, wo man hoffen kann, dass er erleuchtet. Robert Kennedy und Donald Trump sind Leuchttürme, die hoffen lassen. Also ich habe schon die Hoffnung, ich hoffe nur, dass ich noch alt genug werde, um das zu erleben. Denn es geht mindestens mal um 1, 2 Legislaturperioden, über die wir hier reden. So schnell geht das nicht. Und auch die Wahl, ich glaube nicht, dass in Deutschland die Wahl so ausgeht, dass sich das in dieser Legislaturperiode noch ändert. Leider Gottes, muss ich dazu sagen, denn ich hätte gern früher Änderungen, die notwendig sind, dringend notwendig. Aber was Merz jetzt gefordert hat an seinen Fünf-Punkte-Plan, ist ja nicht falsch. Dass er nicht durchgeht, ist der Situation in Deutschland geschuldet. Vielleicht droht Merz das gleiche Schicksal, ich weiß es nicht. Dass er sagen muss, irgendwann mal, ich trete zurück, damit die CDU die Brandmauer überwinden kann, damit wir eine vernünftige Politik hinkriegen. Denn dass die Politik sich ändern muss, das ist allgemein anerkannt. Kann nicht sein, dass Uni, man muss auch die großen Organisationen ansehen. WHO, UNICEF. Wenn UNICEF öffentlich verkündet, dass Pornografie Kinder glücklich macht, dann fasse ich mir an den Kopf und sage, also da müssen wir da austreten. Ne? Also anders geht's nicht. Ne?
Ja, das ist natürlich alles unbestritten, aber fest steht, diese ganze Zersetzung, diese Zerstörung vor allem der westlichen Gesellschaften, es war ein jahrzehntelanger Prozess und es wird auch ein sehr langer Prozess sein, wieder die Vorzeichen zu ändern, wieder eine Rückeroberung voranzubringen, wieder diese geschundenen und unterdrückten Völker wieder aufzupäppeln. Es wird ein langer Prozess sein, aber der Anfang sollte gemacht sein, denn die Uhr, sie tickt und wenn der Anfang nicht gemacht wird, könnte es womöglich zu spät sein. Ich danke Ihnen, Herr Kranz, für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen. Ich werde mich wieder melden, sollten wir dieses Thema demnächst weiter vertiefen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen, Herr Kranz.
Ja, und Ihnen, werte Zuschauer, danke ich auch für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, dass Sie bis jetzt zum Schluss dran geblieben sind. Es wurde wieder eine lange Sendung, eine umfangreiche Sendung. Wir wollten aber diese Interviews nicht kürzen, nicht zensieren. Ich wollte Ihnen dies mit dieser Sondersendung in voller Länge zur Verfügung stellen. Es ist ein unangenehmes Thema, es ist harter Tobak. Dabei haben wir heute noch gar nicht über MK Ultra, über Disney, rituellen Missbrauch, Spiritual Cooking, Pizzagate und andere satanische Machenschaften gesprochen. Wir haben dieses Thema nun weiter eröffnet mit einigen Sendungen, die wir vorab schon bei Auf 1 produziert haben. Wir werden mit Interviews auch dranbleiben. Wir sehen, dass es eine Notwendigkeit gibt, über diese Themen zu sprechen. Wenn Sie das gut finden, dass Auf 1 das macht, diese heißen Eisen anpackt, dann unterstützen Sie unsere Arbeit, unterstützen Sie, dass Sie diese Sendungen weiter verbreiten. Laden Sie sie herunter, laden Sie sie in den sozialen Medien hoch und unterstützen Sie uns, wenn es Ihnen möglich ist, mit einer Spende. Wir werden dranbleiben. Wir werden generell uns nicht einschüchtern lassen, heiße Themen anzupacken. Denn wenn wir es nicht tun, tut es niemand. Das ist unser Auftrag. Wir sind das alternative und unabhängige Fernsehen. Danke für Ihre Unterstützung. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.